Morgen. Oder war er schläfrig? Guten Morgen. So, jetzt aber. Richtig schön. Ich liebe ja die Adventslieder. Es gibt ja Leute, die mögen die nicht. Ich mag das. Ich liebe das. Ich freue mich immer auf diese Zeit. Wer mich kennt, der weiß, ich bin so ein richtiger Advents- und Weihnachtsfreak und kann auch nichts gegen machen. Das ist schon seit meiner Kindheit aus unserer Prägung so. Und ich denke, wer nicht so ganz emotional abgeschlossen ist, der kann dieser Zeit auch was abgewinnen. Auch wenn natürlich auch diese Zeit nicht verhindern kann, dass wir sorgenvoll in das schauen, was in dieser Welt so passiert und gerade dann vielleicht die Sehnsucht noch viel größer wird. Ich bin gebeten worden, heute über ein Thema zu sprechen, das ist ja im Rahmen einer kleinen Predigtreihe im Advent, die durch Gastprediger hier bisher versehen worden ist. Und mein Thema war erwartungsvoll als Lebensstil, also Erwartungshoffnung als Lebensstil. Darüber soll ich was sagen. Da habe ich mir gedacht, oh, wie bereit sind denn unsere Bielefelder eigentlich? Wie viel kann man eigentlich wegnehmen? Das ist immer so, man hat aber den Eindruck, man muss drumherum gucken. Dankeschön, Nico. Erwartungshoffnung als Lebensstil. Und das Erste, was mir dazu einfiel, also mehr hatte ich nicht, außer dem Thema, das Erste, was mir einfiel, war ein Text aus dem Matthäus-Evangelium, den ich jetzt auch gleich mit euch lesen möchte. Ihr findet ihn, wer eine Bibel dabei hat und gerne selber mitlesen möchte, im Matthäus-Evangelium Kapitel 25. Das sind ja so die Endzeitreden Jesu. Da sind wir in einer richtigen Umgebung schon mal. Und die ersten 13 Verse. Da spricht Jesus in einem Gleichnis. Wie auch schon zuvor, je später es wird, desto, man könnte fast sagen, desto komplizierter oder desto geheimnisvoller wird das, was Jesus sagt und wie er es vermittelt. Und nun spricht er schon seit einigen Momenten in Gleichnissen und versucht den Menschen damit, das Königreich Gottes nahezubringen. Das kam jetzt nicht von mir. Ist nicht schon Schluss, ne? Öffnet sich gleich hier eine Tür, wenn es zu spät ist. Bei der Oscar-Verleihung verschwindet ja dann das Mikrofon, nicht? Aber so weit sind wir hier noch nicht. Also, beginnen wir mal mit dem ersten Vers. Wenn der Menschensohn kommt, also Wiederkunft Jesu, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nehmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für euch noch für uns. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Ich möchte beten. Vater im Himmel, und jetzt bitten wir dich, dass du uns ganz neu dein Wort öffnest und auch unser Herz erwärmst für das, was du uns heute zu sagen hast. Dass du uns in dieser dunklen Zeit, nicht nur in dieser dunklen Jahreszeit, sondern in dieser ja wirklich dunklen Zeit um uns herum, die Wachsamkeit und die Bereitschaft schenkst, dich und die Ewigkeit und das Kommen, das Wiederkommen im Blick zu behalten und unser Leben entsprechend zu ordnen. Dazu hilf im reden und hören jetzt in Jesu Namen. Amen. Advent. Ankunft. Das haben wir jetzt wahrscheinlich schon oft gehört. Advent heißt Ankunft und wir feiern die Ankunft von Jesus Christus. Wir schauen zurück auf das, was geschehen ist, das, was Gott, der in seinem Wort schon immer davon gesprochen hat, dann auch erfüllt hat. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Der Messias, der versprochene Heiland, ist gekommen und damals wie heute ist das herausfordernd. Advent heißt, wir feiern und bedenken die Ankunft von Jesus. Advent bedeutet aber auch, und das, denke ich, haben wir so ziemlich aus den Augen verloren, dass es noch ein zweites Kommen geben wird. Jesus ist ja jetzt nicht mehr hier mitten unter uns. Wo ist Jesus, während wir hier miteinander Gottesdienst feiern? Er sitzt zur Rechten Gottes beim Vater. Natürlich ist er mitten unter uns. Entschuldigung, keine Angst. Wir sind hier in seinem Namen und feiern Gottesdienst in seinem Namen. Und natürlich ist er auch hier mitten unter uns. Aber sonst wird es keinen Sinn machen, nicht? Dann haben wir das alles vergebens, was wir hier veranstalten. Aber ja, er ist in unserer Mitte. Aber in dem, wie es heilsgeschichtlich oder soteriologisch, könnte man auch sagen, passiert, ist er jetzt und sitzt zur Rechten von Gott, dem Vater. Ich habe mal gedacht, ich mache mal mit euch heute so ein bisschen Rückblick zum Konfirmandenunterricht, den vielleicht viele von euch genossen haben. Und jetzt brauche ich mal meine beiden Helfer, Ariane und der junge Mann hier zur Linken. Ich habe deinen Namen jetzt eben vergessen. Genau, Holger, genau. Holger und Ariane, die werden nämlich hier vorne jetzt nicht die Bibel ausrollen, sondern mal eine Timeline. Kommt mal hier oben hin zu mir. Und mit euch gemeinsam gehe ich jetzt mal durch das apostolische Glaubensbekenntnis. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist in den Freikirchen ja leider nicht ganz so bekannt, aber eigentlich eine gute Zusammenfassung. Ja, einfach mal ausrollen, genau, auf die gesamte Fläche und hochhalten. Hier. Ja. Und ich brauche das so wie eine... Ja, so. Alles klar. Ihr seid voll von der Rolle. Und ich will euch damit nur ein bisschen mit hineinnehmen in da, wo wir jetzt gerade sind. Könnt ihr auch ein bisschen höher? Ja, also man muss ja nicht euch sehen, nur die Rolle, genau. Obwohl ihr auch wunderschön seid. Also zum einen möchte ich mal eine Linie ziehen und mit dieser Linie möchte ich gerne verdeutlichen. Könnt ihr jetzt an die Wand malen, mache ich jetzt nicht. Aber diese Linie soll einfach zeigen, Gott ist immer schon da gewesen, immer schon Existenz, nicht geschaffen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist war schon immer da und wird immer da sein. Das ist sozusagen die Timeline Gottes in einer Sphäre, in der Ewigkeit, wie auch immer wir uns das vorstellen wollen. Gott war immer schon da, bevor die Erde geschaffen wurde. Und dann bekennen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, Himmels und der Erde. So, jetzt malen wir mal hier die Schöpfung. Also das ist mal grob gesagt die Schöpfung, das soll die Welt darstellen, ja? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Also es gibt einen Tag X auf der Ewigkeitslinie, wo der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da waren sie nämlich auch schon zu dritt, können wir lesen in den ersten Seiten der Bibel, wo die Welt geschaffen wurde. In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das bekennt ihr auch. Könnt ihr noch? Ihr könnt noch. Holger, ihr seid super. Genau, ja, das würde das ganze Bild zerstören jetzt. Also, Gott ist ewig und irgendwann hat er sich entschieden, dieses Universum und diese Welt zu schaffen. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Ja, was heißt das jetzt wieder? Jesus war ein Eingeborener. Ja, genau. Gott wird Mensch. Das soll jetzt eine Krippe sein. Ich kann überhaupt nicht malen, aber ihr wisst ungefähr, ich erkläre immer dabei, was es ist. Also das ist eine Krippe. Ja. Gottes eingeborenen Sohn. Und zwar, eigentlich habe ich sie jetzt falsch gemalt, weil das passiert hier unten. Gott selbst verlässt die Ewigkeit, wird Mensch. Ja, der einzige Gott, der Mensch. Also das müsst ihr euch jetzt hier unten vorstellen. Und jetzt passiert Folgendes. Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, ja, geboren von der Jungfrau Maria, alles Weihnachten. Aber jetzt geht's schwuppdiwupp weiter, 30 Jahre gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich mache mal ein deutsches Grab, die Höhle, wisst ihr, dass das natürlich nicht so war, sondern eine Höhle und ein Fels davor, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, das ist ein großes Fragezeichen, was das bedeutet. Wie geht's weiter? Am dritten Tage aufgefahren von den Toten, auferstanden, also das leere Grab. So, jetzt mache ich wirklich mal die Höhle und das Loch, das leere Grab, ja, auferstanden von den Toten. Guck mal, die in der Paulusgemeinde waren. Pauluskirche, Pastor Prüssner, wir haben das noch richtig gelernt. Aufgefahren in den Himmel. So, Auferstehung von den Toten, Himmelfahrt, ja. Jetzt ist Jesus wieder, wo? Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Ich male hier mal einen Thron, ja. Das ist der Thron und Jesus sitzt da drauf. Oder Gott sitzt da drauf, der dreieinige Gott. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. So, hier unten geht es ja weiter. Die Erde ist geschaffen, die Welt ist da, die Versprechung ist da. Was kommt jetzt? Von dort wird er kommen, genau. Also es wird einen Tag geben, wir wissen nicht wann, aber der ist verheißen und wir glauben daran, wir bekennen das jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis, dass er wird wiederkommen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und jetzt könnten wir noch weitermachen, das soll erstmal reichen, aber ihr merkt, auf dieser ganzen Ebene der Ewigkeit, auf dem Zeitstrahl Gottes, der immer war und ist und immer sein wird, ist das die ganze Menschheitsgeschichte. Und das ist die sozusagen die Kirchengeschichte. Jesus sitzt hier und wir sind im Moment im Jahr 2000 und ich weiß nicht, wo wir das malen müssen. Das ist jetzt rein gefühlsmäßig dahin gemalt. Aber irgendwann in der Zukunft heißt es, wird Jesus wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann heißt es weiter, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung von den Toten, das betrifft dann uns, ja, die wir auch entweder als Gläubige gestorben sind oder dann entrückt werden und dann mit ihm vereint in Ewigkeit regieren werden. Wann das sein wird? Jetzt macht die Ariane schlapp dahin. Sie verliert die Spannung. Keine Ahnung, aber das ist das, was wir glauben. Und das Glaubensbekenntnis, jetzt dürft ihr es mal niederlegen, ihr habt das super gemacht, dürfen die beiden mal einen richtigen Applaus bekommen. Einfach auf den Boden legen, für spätere Zwecke, wenn ich mal irgendwie bekannt werde und das könnte das vielleicht als Kunstwerk verkaufen. Ich glaube an die Wiederkunft von Jesus. Es wird sein, er wird wiederkommen. Glaubst du das auch? Okay, zwei haben genickt, andere sind sich nicht ganz sicher. Aber das ist unser Glaubensbekenntnis. Das ist der Versuch der Apostel oder der, die dann dieses Creed, dieses Glaubensbekenntnis formuliert haben, unsere wichtigsten Grundüberzeugungen und Bekenntnisse zusammenzubringen. Und dazu gehört eben auch, dass wir daran glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich habe jetzt eben 2023 gemalt, jetzt ist ja bald schon 2024 und wir wissen nicht, wann es sein wird. Aber es kann schon sehr bald sein, dass Jesus wiederkommt. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Menschen. Es gab schon viele, auch viele Christen, die schon mehrfach bereit waren, alles verkauft haben, sich vorbereitet haben für den Tag, der dann passieren sollte und Jesus ist nicht wiedergekommen. Heißt das, er kommt nicht wieder? Nein, das heißt nur, wir haben uns verrechnet oder wer auch immer rechnet, vertut sich. In der Bibel steht, wir wissen nicht Zeit und Stunde, wir wissen den Tag nicht, außer der Vater nicht mehr, der Sohn weiß es, wann dieser Tag kommen wird. Und die Frage, die sich für uns alle daraus ergibt, ist der Titel auch meiner Predigt für heute. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Ja. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Wenn ihr alles vergesst, das bleibt hoffentlich in Erinnerung. Und das ist das Wesentliche, was ich euch heute erzählen möchte. Jesus kommt wieder. Und die Frage, die sich mit diesem Text, den wir gelesen haben, stellt, die ich mit der Predigt stellen möchte, ist: Bist du bereit? Bist du wachsam? Bist du aufmerksam? Bist du in Erwartung? Erwartungshoffnung, das war meine Hausaufgabe von der Bielefelder Gemeindeleitung, Erwartungshoffnung als Lebensstil. Wie kann diese Botschaft, wie kann diese Wahrheit, dass Jesus wiederkommt, mein Leben verändern? Wie müsste sich mein Leben verändern, wenn ich damit wirklich rechne, dass Jesus wiederkommt? Vor vielen, vielen Jahren habe ich hier in dieser Gemeinde damals noch am Bullbrinkers Weg, oder vielleicht war es sogar noch früher, wie hieß das noch da, wo am Stroh kommt? Nee, Dirk, wie hieß das? August-Schröder-Straße, in der August-Schröder-Straße eine Geschichte gehört im Teen-Club, der große Tag von Vater Martin, eine Geschichte von Leo Tolstoi. Und weil für mich in die Advents- und Weihnachtszeit auch Geschichten gehören, lese ich euch die in einer sehr verkürzten Fassung einmal vor. Da geht es nämlich auch um einen Schuster, der auf Jesus wartet. Also lehnt euch zurück und genießt einfach eine kleine Geschichte vom Vater Martin und dem großen Tag. Es war einmal ein alter, armer Schuster, der hieß Martin und lebte in einem Keller. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, doch erkannte er fast jeden an seinen Schuhen. Fast alle diese Schuhe hatte er schon ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt. Schon seit vielen Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er Leder zurecht, nagelte neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Flicken auf eine geplatzte Naht. Die Leute kamen gern zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut und verlangte nicht zu viel Geld dafür. Sie nannten ihn Vater Martin. Vater Martin hatte ein schweres Schicksal. Seine Frau war früh gestorben. Er zog den kleinen Sohn dann alleine auf. Aber als der gerade alt genug war, seinem Vater zu helfen, starb auch der an Fieber. Vater Martin war verbittert und wollte von Gott nichts mehr wissen. Da sagte ein anderer alter Mann zu ihm, dem er sein Leid klagte: Du wirst erst wieder froh sein, wenn du mit Gott lebst. Kauf dir eine Bibel und lies darin. Vater Martin folgte diesem Rat. Wenn nun der Abend kam und es draußen dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in der Bibel, die bald sein Lieblingsbuch wurde. Eines Abends, als er gerade über Jesus las, wie er einen vornehmen Mann besuchte, hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief. Martin, Martin, klang es plötzlich ganz leise an seinem Ohr. Er blickte sich um. Aber niemand war in seiner Werkstatt, doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder. Martin, schau morgen hinaus auf die Straße, ich will zu dir kommen. Martin dachte, er habe geträumt. War das Jesus, der aus der Stille zu ihm sprach? Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein paar alte, geflickte Soldatenstiefel und bald erkannte er auch den Mann, der sie anhatte. Es war der Stefan. Er schaufelte gerade den Schnee von der Straße. Die Arbeit strengte den alten Mann sehr an. Er musste immer wieder stehen bleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit dem Stefan und rief ihn zu sich hinein. Komm, wärm dich in meiner Stube. Dankbar nahm Stefan die Einladung an. Er getraute sich kaum, mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten, doch Martin redete ihm freundlich zu. Setz dich zu mir an den Tisch, Stefan. Ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der warme Tee wird dir gut tun. Sie unterhielten sich und verbrachten ein wenig Zeit. Als Stefan gegangen war, schaute Martin bei der Arbeit wieder aus dem Fenster und suchte Jesus. Dann sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid. Sie versuchte, ihr Kind vor dem kalten Wind zu schützen. Komm herein, Frau, rief Martin ihr zu. Hier drinnen kannst du dein Kind besser wickeln. Martin nahm die Suppe vom Herd, die er für sich selbst gekocht hatte, und gab sie der Frau. Hier, iss etwas, sagte er, denn der Frau sah er an, dass sie Hunger hatte. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind auf seinen Schoß und versuchte es durch allerlei Späße zum Lachen zu bringen. Er bemerkte, dass das Kind gar keine Schuhe hatte. Die Mutter konnte sich keine leisten. Da holte er aus einer Schachtel zwei kleine Schuhe hervor. Es waren die besten Schuhe, die er jemals gemacht hatte, für seinen kleinen Sohn. Liebevoll betrachtete er sie noch einmal, dann zog er sie dem Kind an. Die Mutter war überglücklich und von Herzen dankbar. Kaum war die Mutter mit dem Kind gegangen, da hörte Martin ein Geschrei vor seinem Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen Jungen ein, der einen Apfel aus ihrem Korb gestohlen hatte. »Warte nur, du Dieb, ich bring dich zur Polizei!« schrie sie wütend und zerrte den Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin auf die Straße hinaus und bat, »Lass ihn doch laufen, liebe Frau. Er wird es bestimmt nicht wieder tun. Den Apfel will ich dir gerne bezahlen.« Da beruhigte sich die Frau und der Junge musste sich bei ihr entschuldigen, weil er den Apfel gestohlen hatte. »Schon gut«, sagte die Marktfrau und ging weiter. Der Junge aber half ihr freiwillig, den schweren Apfelkorb zu tragen. Immer wieder schaute er von seinem Stuhl aus nach draußen, um zu sehen, ob der Herr Jesus wirklich zu ihm kommen würde. Aber es geschah nichts. Am Abend las Martin wieder in der Bibel. Da hörte er die leise Stimme an seinem Ohr. »Martin, ich bin bei dir gewesen. Hast du mich nicht erkannt?« »Wann und wo?« fragte Martin erstaunt. »Schau dich einmal um«, sagte die Stimme. Da sah Martin plötzlich den alten Stefan im Licht der Lampe stehen und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. »Erkennst du mich jetzt?« flüsterte die Stimme. Dann waren alle auf einmal verschwunden. Da erkannte Martin, dass Jesus sein Versprechen gehalten hatte. Er war zu ihm gekommen. Und Vater Martin hatte ihn aufgenommen. Er schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte. Alles, was ihr einem dieser geringsten armen Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Schöne Geschichte von einem, der gewartet hat, dass Jesus kommt und überraschenderweise ihn ganz anders erfahren hat. Eine schöne Geschichte, aber eine tiefe Wahrheit auch dahinter und eine Frage: Erwarten wir wirklich, dass Jesus kommt? Ist das etwas, was wir modern gesagt auf dem Schirm haben? Oder worum geht es in deinem und meinem Leben, in deiner und meiner Nachfolge, in dem, was unser Tagesrhythmus, unsere Zukunftsplanung, unser Hiersein ausmacht? Haben wir das Dasein im Blick, Perspektive, Ewigkeit? Haben wir das im Blick, dass wir nicht für immer und alle Tage hier auf dieser Erde sind, dass, wie manche gerne sagen, das Beste noch kommt, entweder wenn wir sterben oder wenn Jesus tatsächlich wiederkommt? Dieses Gleichnis, das wir gelesen haben, auf das wir jetzt noch eingehen wollen, will uns keine Angst machen. Dieses Gleichnis will uns ermahnen, will uns ein bisschen wachrütteln. Und ich glaube, wir haben das nötig, so wie es offensichtlich auch die 10 Jungfrauen, alle übrigens sind eingepennt, auch die Klugen, will uns wachrütteln für diese wichtige Wahrheit und für das, was kommt. Ich glaube tatsächlich, dass die Christen, die Christenheit in unserem Land oder zumindest im westlichen Staaten, wo viel Geld ist und viel Materialismus und so viel Gottlosigkeit dahingehend auch, weil wir ja Gott nicht brauchen und so vieles selber machen und erledigen können, dass uns dieser Blick auf das Wiederkommen Jesu verhangen ist, dass wir wirklich eingelullt und eingepennt sind und nicht wirklich wachsam sind. Auch für die Herausforderungen, die sich genau daraus ja ergeben, dass wir so eine Erwartung, eine Hoffnung haben auf das, was kommt, auf den, der kommt, auf Jesu Wiederkunft. Wenn der Menschensohn kommt, so eröffnet Jesus dieses Gleichnis. Kannst du mal einmal den Ton wegmachen? Ich muss mir die Nase ausblasen und mit so einem... Sonst wisst ihr alle, was da kommt. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Alle 10 haben Fackeln. Und es geht auch nicht darum, die einen oder anderen zu beschämen oder mit dem Finger auf sie zu zeigen, sondern vielleicht ganz grundsätzlich müssen wir auch nochmal beim Auslegen von Gleichnissen vorsichtig sein. Ich habe im Vorfeld dieser Predigt mir auch ein paar andere Predigten angehört von Leuten, die über dieses Gleichnis gesprochen haben. Und es gibt ja auch im frommen Lager so viele, auch Endzeitpropheten und Leute, die sehr genau wissen, wie alles passiert oder passieren wird und was, wann, wie und wo, in welcher Zeit zu passieren hat. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich werde mich an ganz vielen Stellen nicht festlegen, außer an dieser grundsätzlichen Wahrheit, dass ich weiß, Jesus wird wiederkommen. Es gibt jetzt Leute, die sehr viele Details dieser Geschichte, dieses Gleichnisses belegen mit Auslegung. Und sie übersehen, dass sowohl dieses als auch alle anderen Gleichnisse eigentlich immer nur eine wichtige Wahrheit transportieren will. Die Gleichnisgeschichten von Jesus wollen meistens nur eine Wahrheit, eine Hauptaussage betonen, die verstanden werden soll. Und das können die Großen und die Kleinen gleichermaßen verstehen. Da muss man kein Endzeitexperte sein oder sich viel damit auseinandergesetzt haben. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist sehr klar und wird auch von Jesus im letzten Satz auf den Punkt gebracht. Also Gleichnisse, natürlich kann man jetzt von dem Öl sprechen, und das Öl ist oft im Neuen Testament ein Bild für den Heiligen Geist. Du kannst von den Fackeln sprechen und kannst jetzt darüber nachdenken, ob das Israel unerlöst ist und Israel erlöst und ob das die Heiden oder das Volk Gottes sind, das hier gemeint ist. Und vieles, wo ich sagen würde, da verweigere ich mich hineinzudeuten und auszulegen, was nicht drinsteht. Aber was steht drin? Es gibt Menschen, die waren vorbereitet für die Wiederkunft ihres Herrn, die fünf klugen Jungfrauen, und es war fünf, die waren halbwegs vorbereitet, aber nicht wirklich. Wie gesagt, eingeschlafen waren sie alle. Gelobt oder beklagt wird niemand von ihnen. Es wird nur in dem, wie Jesus am Ende sagt, eine Lehre herangezogen, die uns zum Nachdenken bringt. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Das ist die eigentliche Frage. Unsere Endzeithoffnung oder Ewigkeitshoffnung, die Perspektive Ewigkeit, die wir als Christen ja haben, die uns auch vielleicht durch so manches, was uns hier im Leben begegnet und schwer ist, erleben und überleben lässt, was uns Kraft gibt für das, was kommt. Hoffnung eben auf ein anderes Leben. Keine Verneinung und Verleugnung des Lebens, das Jesus uns jetzt und hier auch schon geben will, wo er selber sagt, ich will euch Leben die Fülle geben. Das ist nicht nur die Ewigkeit, das ist auch das, wie er Ewigkeit und oder unser Leben hier und jetzt füllen und mit Sinn und Ziel belegen möchte. Aber dieses Gleichnis spricht eben jetzt sehr deutlich davon, es kommt der Tag, da ist der Bräutigam auf dem Weg, und die Frage ist, sind wir bereit? Dieses Bild vom Bräutigam und der Braut, das kennen wir, das ist immer wieder ein Bild auch für die Gemeinde, die am Ende dann zum großen Fest eingeladen ist und mit Jesus den Sieg feiert. Der Bräutigam, der kommt, um uns zu holen. Ich habe im Juli tatsächlich sogar von jemandem aus Bielefeld, also mitten im Hochsommer, kriegte ich diese Frage von jemandem hier per WhatsApp geschickt. Was würdest du in deinem Leben, in deinem Alltag ändern, wenn du wüsstest, dass Jesus nicht irgendwann, sondern zum Beispiel in einem Monat wiederkommen würde? Ich habe gehört, ihr stellt euch immer Fragen nach der Predigt. Das wäre eine gute Frage, um sie mal so, vielleicht wenn gleich nach der Predigt das Lied eingespielt wird, darüber nachzudenken. Was würdest du in deinem Leben, in deinem Alltag ändern, wenn du wüsstest, dass Jesus nicht irgendwann, sondern in einem Monat wiederkommt? Was haben wir denn, 17.12., also 17. Januar, da hat meine Tochter Geburtstag. Und ihr wisst, dann kommt Jesus wieder. Was würdest du tun? Was würdest du in deinem Leben ändern? Und da fallen uns vielleicht ganz viele Dinge ein. Also das ist natürlich eine Frage, die ist hochspekulativ, aber warum nicht auch mal darüber nachdenken, wenn wir von einer Erwartung, von einer Hoffnung der Wiederkunft reden und sagen, wir glauben an die Wiederkunft von Jesus und Und wie gesagt, ich bin tatsächlich so, dass ich denke, es gibt noch Leute, die sagen, ja, das und das und das muss noch alles erfüllt werden. Ich denke, da kann man sich auch ganz schön mit verrechnen. Wenn Jesus sagt, ihr wisst nicht Zeit und Stunde, dann kann vieles auch von jetzt auf gleich geschehen. Und wenn wir die Zeichen der Zeit lesen, wenn wir wachsam sind für das, was um uns herum passiert, was auch in Matthäus 24 und in den Endzeit-Bibelstellen auch offenbart wird, was gesagt wird, dann merken wir doch, wir sind doch schon irgendwo mittendrin in der Endzeit. Jesus möchte uns keine Angst machen, aber er möchte uns aufmerksam machen. Am Ende kommen nur die an, die vorgesorgt haben, die nicht nur die Gefäße haben, auch das. Alle 10 hatten Gefäße für Öl. Aber die bis zum Ende hindurch nachgedacht und sich vorbereitet haben, die werden als die klugen Jungfrauen benannt. Und das, was Jesus am Ende sagt, seid also wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus, wann der Menschensohn wiederkommen wird. Darum geht's. Sind wir wachsam? Sind wir aufmerksam? Im 1. Thessalonicher 5, Vers 2, da schreibt es dann Paulus, seinem Mitarbeiter und den Christen, die sich dort versammelt haben in Thessaloniki: Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie der Dieb in der Nacht. Nochmal so ein Bild, das darauf hinweist, dass es sehr plötzlich passieren kann, oft unerwartet. Und das passiert. Und darauf können wir, na, nicht Gift nehmen, aber damit können wir definitiv rechnen. Wir haben vorhin gesungen, Tochter Zion, freut euch, freue dich. Und das Thema Freude ist übrigens am dritten Adventssonntag gut angebracht, denn dieser Adventssonntag, Gaudia, da geht es um die Freude. Liturgisch in der Kirche ist das der Sonntag der Freude. Und Jesus Christus, wir haben das Lied ja oft gesungen, freut euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit, blicket auf und glaubt, mein Tag ist nicht mehr weit, ich komme. Wer kennt das Lied noch? Sieglinde, du kennst das noch, mit dir habe ich das nämlich gesungen hier, von dir habe ich das gelernt. Freut euch, ich komme. Also keine Angst, sondern Freude. Freust du dich auf das Wiederkommen deines Herrn? Denkst du da dran und sagst, oh, hier ist Maranatha, so letzten Worte der Bibel im Offenbarung, Maranatha, Herr Jesus, komm bald. Du sagst, aber noch nicht so schnell, ich will noch meine Enkelkinder kennenlernen oder ich möchte noch mein Haus zu Ende gebaut haben oder was man dann so für menschliche, irdische Wünsche und Ziele hat oder ich möchte wenigstens einmal mit einer Frau geschlafen haben, also bitte komm nicht wieder, Herr Jesus, bis ich dann verheiratet bin. Und also ne, all diese Dinge, die man sich so vielleicht noch vornimmt und die man gerne noch erleben möchte, was alles noch so wichtig ist, oder beten wir wirklich mit einer innerlichen Freiheit, Herr Jesus, komm. Komm bald. Wenn du Schmerzen hast, wenn du leidest, wenn du eine Diagnose bekommen hast, die ohnehin dir den Tod vor Augen malt, dann ist diese Sehnsucht nach der Wiederkunft oder dem Ende vielleicht größer, weil die Erlösung naht. Aber wenn wir so mitten im Leben sind und noch so viel vorhaben und noch so viel erreichen möchten, dann sind wir doch sehr verhalten mit unserer Erwartungshaltung und mit diesem Gebet. Aber es wird so sein. Wir werden beim Herrn sein alle Zeit. Die Bibel spricht ständig von der Ewigkeit und von dem, was kommt. Und Spurgeon, ein alter englischer Baptistenprediger, hat es einmal so formuliert und spricht von einer Sehnsucht, die uns Christen treiben darf. Und er mahnt das mehr oder weniger an. Wenn ihr keine Sehnsucht nach Christi Wiederkunft, kein Verlangen nach seiner baldigen Rückkehr habt, dann sind eure Herzen sicher krank und eure Liebe ist erkaltet. Ich glaube, dass unsere Beziehung zur Wiederkunft Christi als das Thermometer angesehen werden kann, das den Grad unserer geistlichen Wärme angibt. Wenn wir ein starkes, sehnsüchtiges Verlangen nach der Wiederkunft des Herrn haben, dürfen wir hoffen, dass es gut um uns steht. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Das kommt ja so ein bisschen, ich will nicht sagen anmaßend, aber doch bedrohlich rüber. Und ich glaube, das will er gar nicht, sondern vielmehr, dass er vielleicht darauf aufmerksam machen will, und so verstehe ich es für mich, dass dass es so eine Sehnsucht gibt und vielleicht kennst du sie ja auch. Wenn du sie nicht kennst, vielleicht betest du drum. Jesus kommt wieder, bist du bereit? Jesus, nachdem er kurz bevor er dann aufgefahren ist in den Himmel, sagt seinen Jüngern ja noch, ich werde hingehen, um euch eine Stätte zuzubereiten. Also, und das, er war ja Bauhandwerker, Zimmermann, er weiß, was er macht, hat also Wohnungen, baut Wohnungen für all die sein und wenn er wiederkommt, dann wird er uns zu sich holen und wir werden mit ihm leben und herrschen und regieren und leben und gut wohnen, sicher wohnen für alle Zeit, ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Tod, ohne Geschrei, keine Tränen, keine Krankheit, ein besonderes Dasein, ein besonderer Ort, zu dem wir alle eingeladen sind, die wir Jesus nachfolgen. Darauf dürfen wir uns freuen. Advent heißt Ankunft. Endzeithoffnung, Erwartungshoffnung für die Gemeinde jetzt und hier. Bist du bereit, wenn er kommt? Freust du dich? Oder macht dir das Angst, dieser Gedanke? Wachsam sollen wir sein. Bereit sein. Wie kann das passieren? Ich glaube, es hat sehr viel einfach mit einem Bewusstsein zu tun. Und vielleicht kommen auch jetzt sehr konkrete Dinge, die für dich wichtig sind, nochmal unter ein neues Gesichtsbild. Und vielleicht wird so einiges, was, wenn wir an die Ewigkeit denken, an das Wiederkommen von Jesus, was plötzlich seinen Glanz verliert. Und auch das, denke ich mal, lehrt uns unsere Erwartungshoffnung, lehrt uns die Wahrheit, dass Jesus wiederkommt. Wir sollen uns nicht zu sehr hier einlassen. Was ist lebenstauglich? Das war ja die Anfrage der Gemeindeleitung, Erwartungshoffnung als Lebensstil. Was ist für unser Leben wichtig, wirklich wichtig? Mein Lebensmotto kommt aus Matthäus 6, 33, der Bergpredigt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Das spricht von Priorität. Was ist wirklich wichtig? Wenn Jesus diese Gleichnisse erzählt, dann redet er von dem kommenden Königreich Gottes. Also bleibt im Thema das, was in der Bergpredigt sehr dominant auch verkündigt wird. Und wir sind eingeladen, mitzudenken und unser Leben entsprechend zu ordnen. Uns nicht zu sehr hier häuslich einzurichten, weil wir ein anderes Zuhause haben. Vielleicht mehr zu teilen und loszulassen, was uns hält und bindet. Ich persönlich denke, da spricht natürlich der Evangelist in mir, dass wir es uns auch als Gemeinde nicht leisten können, uns über unsere Errettung zu freuen und über das Leben, das Gott uns schenkt und diese Botschaft, die wir verstanden und geglaubt haben, nicht weiter zu sagen. Ich denke, wenn wir jetzt nochmal auf das Plakat gucken könnte, diese vielen Jahre, 2023 haben wir gesehen und wer weiß, wie lange noch Zeit ist, ist Zeit der Gnade, die Jesus noch schenkt, damit noch viele andere zum Glauben an ihn finden können. Es ist Gnadenzeit. Jeder Tag, an dem er noch nicht wiederkommt, ist eine Möglichkeit, Menschen, die Gott nicht kennen, von ihm zu erzählen. Die gute Nachricht weiterzusagen, das Zeuge von Jesus sein, Licht und Salz in dieser Welt zu sein und unseren Auftrag ernst zu nehmen und wahrzunehmen. So oft drehen wir uns nur um uns selbst und unser Christsein ist auch nur ein frommes, egoistisches, sich selbst im Mittelpunkt sehen. Und wenn wir auf das Wiederkommen Jesu leben und wissen, da sind noch so viele, die sind nicht erlöst, die sind nicht gerettet, die gehen verloren, das sagt die Bibel sehr deutlich, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt nichts dazwischen. Also ist der Auftrag ein drängender. Immer wieder. Nicht nur für uns gute Nachricht, sondern gebt die gute Nachricht weiter. Predigt das Evangelium allen Menschen, geht hin in alle Welt und macht das möglich, dass so viele wie möglich diese Botschaft noch hören. Was wird deine Entscheidung sein? Was wird dein nächster Schritt sein? Wir hören jetzt gleich ein Lied, das davon singt, wenn der König wiederkehrt, was auf diesen Tag, auf die Wiederkunft hinweist und ein Chor von vielen jungen Menschen, die dieses Lied singen und immer wenn ich es höre, bin ich sehr betroffen, weil da werden so viele biblische Wahrheiten auf den Punkt gebracht und wie gesagt, das soll nicht bedrohen, sondern uns ermutigen, bereit zu sein, uns vorzubereiten, wachsam zu sein, die Zeichen der Zeit zu lesen, auch als Gemeinden wachsam zu sein, die Priorität, Jesus sein Reich und seine Gerechtigkeit ins Visier zu bekommen und alles andere wird uns zufallen. Hören wir doch auf dieses Lied als, wie ich finde, dann einen guten Abschluss der Predigt und eine gute Überleitung zu unserer Anbetungszeit.